In diesem Vortrag wird es um Sanya gehen, die Wahrnehmung, die dritte unserer fünf Daseinsfacetten. Und gleich zu Beginn möchte ich hervorheben, dass zwischen Sanya, der Wahrnehmung, und der Daseinsfacette, die wir gestern durchgenommen haben, Vedana, eine besonders wichtige Beziehung besteht. Ich würde das auch gerne illustrieren. Wenn ihr euch vorstellt, ihr zeichnet eine Blume, dann würdet ihr erst mit einem schwarzen Stift oder mit einem Bleistift die Form zeichnen, einen Kreis und die Blütenblätter rundherum, dann hättet ihr eine ganz einfache Blume. Und dann würdet ihr vielleicht einen Buntstift nehmen und diese Blume der Blume noch Farbe verleihen, sie rot oder gelb oder wie auch immer anmalen. Das können wir so ein bisschen als eine Verständnishilfe verwenden für das Zusammenspiel zwischen Empfindungston und Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist das, was uns erkennen lässt, welche Bedeutung wir normalerweise einem Sinneseindruck geben. Also so wie die Form der Blume. Ne? Selbst wenn da noch keine Farbe und nichts dabei ist, erkennen wir schon, aha, das ist eine Blume, das nennen wir Blume. Und so wie wir dann mit einem Buntstift dem Ganzen noch Farbe verleihen, so verleiht die Empfindung dieses als angenehm, als unangenehm, als weder noch, als neutral, als uninteressant. Diese Gefühlsempfindungen verleihen dann der Wahrnehmung ihre Lebendigkeit oder ihre gefühlte Wichtigkeit, könnte man vielleicht auch sagen. Ja, wenn die Wahrnehmung ohne Empfindung wäre, dann würde sie uns überhaupt nicht interessieren. Dann wäre sie überhaupt nicht relevant für uns, weil sie sich nicht angenehm oder unangenehm anfühlt und deswegen auch keinen Reiz auf uns ausüben kann. Das kennen wir ein bisschen von Situationen oder von Wahrnehmungen, die eben weder ein angenehmes noch ein unangenehmes, sondern ein neutrales Gefühl in uns auslösen, die erleben wir oft als uninteressant oder nur marginal von Bedeutung in unserem gesamten Leben. Aber diese Metapher könnt ihr euch vielleicht merken, um mal ein Grundgefühl zu bekommen, wie die beiden zusammenarbeiten. Natürlich sind Wahrnehmungen genauso wie Empfindungen etwas, was unser Geist macht, etwas, das wir projizieren auf das, was aus der Welt der Elemente in Form von Sinneseindrücken zu uns kommt. Dieses Zweigespann aus wie ist das und was ist so das, was uns eigentlich die ganze Zeit was uns die ganze Zeit vermeintlicherweise als Werkzeug zur Verfügung steht, um in der Welt, in der wir einfach ja jetzt hier so drinstecken, uns zurechtfinden. Es ist, denke ich, offensichtlich, dass unsere Wahrnehmungen viel mit dem Speicher unserer Erinnerungen zu tun haben. Ja, dass ihr das netterweise als Blume wiedererkannt habt, war, weil dies eben charakteristische Merkmale von dem aufgewiesen hat, was ihr früher schon als Blume wahrgenommen habt. Ich würde allerdings, ich wäre nicht ganz glücklich, wenn ihr jetzt die Idee mitnimmt, dann ist also diese Wahrnehmung immer das Wort, das einem dazu einfällt. Das wäre zu kurz gegriffen. Ja? Es ist vielmehr die Bedeutung, die wir diesem Eindruck verleihen. Und da wird dann auch schon deutlich, wie die Verbindung ist zwischen Wahrnehmung und Empfindung. Weil das, was irgendeine Bedeutung für uns hat,
regt in uns dann auch eine Evaluierung im Reich von angenehm und unangenehm an. Ne? Also man könnte auch statt Wahrnehmung, könnte man sagen, sowas wie Bedeutung oder Bedeutungseinheit oder auch etwas als etwas erkennen. Wenn man ein Wortspiel machen möchte, könnte man auch statt Wahrnehmung für Wahrnehmung sagen, weil wir da ja tatsächlich manchmal verwechseln, was ist die Wahrnehmung und was ist die Realität. Also wir halten die Bedeutung, die unsere Wahrnehmung uns auftischt, ja ganz oft für die Wirklichkeit. Sagen dann, das ist so, basta. Und warum ist das so? Weil ja, weil ich es so wahrgenommen habe. Ja, und dann, also die Menschheit hätte sich 99% ihrer Probleme erspart, wenn wir alle das immer parat hätten, diese Erkenntnis in die Natur unserer Fürwahrnehmungen. Dass man jedes Mal, wenn man eine Wahrnehmung hat, könnte man eigentlich dazu sagen, nicht, das ist eine Blume, sondern ich nehme das jetzt als eine Blume wahr. So, wenn jemand anders sagt, das ist, ich sehe da drin, weiß nicht was, dann wäre das auch legitim. Jetzt haben wir aber das Problem, dass eben zum einen unsere Aufmerksamkeit da nicht stark genug ist, dass da momentan eine, also einzugreifen und zu intervenieren und dass unsere Wahrnehmungen eben auch hartnäckigen Konditionierungen folgen. Also wir können nicht auf Befehl sagen, so jetzt bitte die Wahrnehmung und jetzt die nicht und jetzt die schon. Ne? Da, auch viele Bereiche in der Dhamma-Praxis zielen darauf ab, sehr eben mit viel Fleiß und viel Geduld die eine oder andere Wahrnehmung bewusst und gezielt umzukonditionieren. Zum Beispiel, wenn wir Metta machen, kann eine Wahrnehmung entstehen, dass dieses Gegenüber auch ein Lebewesen ist, das so wie ich glücklich sein möchte und das mein Wohlwollen verdient hat. Aber im Normalfall ist es nicht einfach, die eigene Wahrnehmung, selbst wenn es vielleicht intellektuell klar ist, es dann intuitiv auch sich, ja, es wirklich einfach auch fallen zu lassen. Da möchte ich noch ein kleines Experiment mit euch machen. Mit die Blitzkartachtung genutzt ist. Soll ich die weglöschen?
Nein, die ist so schön.
Na gut, aber ihr dürft euch nicht davon ablenken lassen. Gesicht nennt. Ne? Und das sind zwei Punkte und ein Strich. Und wir können aber sofort, jeder würde es auch sagen, das ist jetzt hier ein Gesicht oder ein Smiley oder wie immer. Und jetzt möchte ich mal bitten, versucht jetzt mal hier zwei Punkte und einen Strich zu sehen. Geht das?
Schwer.
Ja, also vielleicht
verstehst nicht.
Kannst du versuchen, da jetzt keinen Smiley zu sehen, sondern
Ach
so
so.
wie nur die Grundzutaten, zwei Punkte und einen Strich. Na, also der Geist rutscht da immer wieder zurück in die Wahrnehmung, die er halt gewohnt ist. Wenn er das sieht. Jetzt so mache, dann vielleicht mit ein bisschen Anstrengung kann man sagen, nein, es sind nur zwei Punkte. Oder so, aber es ist einfach, man sieht, dass die Wahrnehmung, die sich in unserem Geist formt, nicht unserem Willen unterliegt. Selbst wenn ihr es nicht wollt, dass ihr da einen Smiley sieht, drängt er sich euch trotzdem auf. Also, vielleicht können wir den ja auch auf der Tafel lassen, dann könnt ihr im Laufe der nächsten Tage da immer eure Vipassana Kraft daran messen, ob ihr den Smiley knacken könnt oder nicht.
Es gibt ja auch die Bilder, wo so ein Kopf dargestellt ist. Die einen sehen ja alte Frauen.
Ja, wo man zwei verschiedene Sachen sehen kann. Ja, also das kommt dabei raus, wenn man jemanden jahrzehntelang allein in einer Hütte steckt, irgendwo in den Urwald. Dann denkt man sich solche Sachen aus. Warum ich das noch faszinierend finde, das kleine Spiel ist, das zieht sich jetzt auf das ganze Thema der fünf Daseinsgruppen. Also vielleicht greife ich da auch nochmal drauf zurück, ist, dass wir aus drei Einzelzutaten einen Effekt geschaffen haben, der in keiner der drei einzelnen Zutaten zu finden ist. In dem Punkt links ist kein Smiley, in dem Punkt rechts ist kein Smiley und in der Kurve ist auch kein Smiley. Und trotzdem sagen alle, wie aus der Pistole geschossen, dass ich einen Smiley. Ja, das könnt ihr euch vielleicht auch mal merken, dass im Prinzip machen wir gerade dieselbe Arbeit. Wir versuchen, die einzelnen Smiley-Punkte so gut es eben geht, nicht mit einem hundertprozentigen Anspruch, aber so gut es geht, die ein bisschen voneinander zu isolieren und uns einzeln mal zu betrachten, ja, um quasi diesen Smiley-Effekt, den wir alle mit uns herumtragen, das Gefühl, ja, das Ganze, egal wer was sagt, das Ganze bin doch nach wie vor ich. Da ist doch ein beständiges Selbst in dem ganzen Ding zu finden. Diese Wahrnehmung wollen wir jetzt herausfordern, ob das tatsächlich stimmt. Und ein ganz wichtiger Lernschritt ist der mit der Wahrnehmung, um die es heute geht. Wie gesagt, dieses Wahrnehmen ist ja eine Funktion, die unser Geist einfach im Programm hat und die er wirklich von früh bis spät die ganze Zeit auch anwendet. Also immer wenn sich unsere Aufmerksamkeit irgendwo hinrichtet, dann mit der Absicht zu analysieren, was das da ist. Wie es zum Beispiel jetzt bei der letzten Meditation, habt ihr auch dieses Geräusch gehört? Könnt ihr euch daran erinnern? Mhm. Was war denn das?
Die Fußbodenheizung geht hin. Hä? Ich habe gedacht, die Fußbodenheizung geht
einmal, kaputt. Okay, einmal Fußbodenheizung. Was hast du?
Heizung.
Gibt es noch Vorschläge?
Ich kann es da draußen irgendwie dachen oder sowas.
Dass da was tropft?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich dachte noch, also Sri Lanka Prägungs, da haben die alten Männer immer die Betelnüsse so in seinem Stampf und gedacht, verstecken die hier im Buddha-Haus einen alten Mann der Betelnüsse stammt. Aber das war sicher nicht, aber es hat sich genauso angehört. Aber man sieht schon, wie den Geist das dann, das lässt uns fast keine Ruhe, bis wir nicht sagen können, was das war. Und wenn wir es nicht sagen können, dann haben wir zumindest die Wahrnehmung dieses unergründliche Geräusch und dann vielleicht können wir es damit dann irgendwie ad acta legen. Und es kann sich auf so banale Dinge wie ein Klopfen da draußen beziehen, aber auch auf all unsere inneren Vorgänge. Also es ist ein bisschen so wie in der Geschichte von König Midas, kennt ihr die? Vielleicht kennt ihr sie sogar besser, ich kenne nicht die ganze Vorgeschichte. Das ist aus der griechischen Mythologie. König Midas, das war ein ganz gieriger Mensch. Und irgendwie durfte er sich dann von den Göttern was wünschen, oder? Wie kam diese... er durfte sich was wünschen, weil er so gierig war, hat er sich gewünscht, dass alles, was er mit seinen Händen anfasst, zu Gold werden soll. Ja, und das blim, 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 schon war es in Erfüllung gegangen und dann hat der am Anfang richtig seinen Spaß damit gehabt und zack und zack und zack und der eben, der war nur noch so von, auf einem riesen Goldberg ist er gesessen, bis er dann Hunger bekommen hat, einen Apfel essen wollte. Und dann ist ihm plötzlich aufgefallen, dass das vielleicht eine Idee ist, die auch so seine Nachteile mit sich bringt. Und dann war er ganz traurig und seine Tochter ist reingekommen, um ihn zu trösten. Hat er ganz traurig seine Tochter umarmt und dann eine Goldstatue in den Händen gehabt. Und am Schluss hat er so gemacht. Oh, ist selber zu Gold geworden. Ja, und wenn man es genau nimmt, machen wir, das klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber in gewisser Hinsicht machen wir die ganze Zeit was Ähnliches. Und zwar könnte man es so ummünzen, vielleicht haben wir uns irgendwann von den Göttern gewünscht, dass wir Dinge machen können mit unserer Aufmerksamkeit. Ja, dass wir hier, was ist das? Egal, sagt man dazu, ja, irgendein Schlegel oder Gong, Klöppel, aber selbst wenn man jetzt nicht genau schon das fertige Wort parat ist, ist es auf jeden Fall ein Ding, das ich in der Hand habe, oder? Ja. Ein Ding. Ja? Und mir geht es jetzt gar nicht darum zu beweisen, dass es hier überhaupt kein Ding gibt, ja? Sondern in der Welt, die wir verstehen wollen, die unseres Erlebens, ist das ein Sehprozess. Oder in meinem Fall auch ein Spürprozess. Und daraus macht jetzt alle ein Ding. Und sagt, ich sehe hier eine Bedeutungseinheit, die per Definition beständig ist. Ihr glaubt wahrscheinlich nicht, dass der Klöppel da in 1000 Jahren noch immer noch unverändert dastehen wird. So ist das nicht gemeint mit beständig, sondern ihr macht eine Einheit daraus, eine Art Beständigkeitseinheit. Also dadurch, dass wir einen Prozess verdinglichen, sprechen wir eine Statik zu, die in unserem Erleben eben tatsächlich gar nicht zu finden ist. Und das gibt es ähnlich wie beim Vedana, wie bei den Empfindungen, auch in verschiedenen Größen sozusagen. Und so die vielen ganz kleinen Wahrnehmungen, jemand raschelt und ich sehe den Rekorder und ich spüre die Tasse in meiner Hand. Das sind so die kleinen Momente, die immer von Sekunde für Sekunde passieren. Es ist total lustig zu betrachten, wie es das in jeder möglichen Größe gibt. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich habe die Wahrnehmung, dass jetzt gerade der Teil des Tages ist, wo der Vortrag läuft. Oder ihr könnt die Wahrnehmung haben, jetzt ist gerade noch Vormittag. Nach dem Mittagessen habe ich dann die Wahrnehmung, es ist ein Nachmittag. Es ist das Meditationsretreat oder jetzt bin ich gerade in dieser Lebensphase oder dann überhaupt über mich selber, ich bin so ein Mensch und so ein Mensch. Und natürlich hat das auch ganz viel damit zu tun, wie wir die anderen Menschen erleben. Sagen, ja, den kenne ich genau, der ist immer so und so. Ja, also eigentlich auch ganz traurig, ne? Wie wir dann mit dieser Midas-artigen Wahrnehmungsmaschine auf uns selber und auf unsere Mitmenschen losgehen. Ne? Wenn man genau hinschaut, steckt dahinter natürlich ein ganz starker Wunsch nach Berechenbarkeit oder Sicherheit. Man sagt, ja, ich weiß, wer das ist, darum kann ich irgendwie vorausberechnen, wie der sich verhalten wird. Aber wie viele Freundschaften und Beziehungen daran schon zugrunde gegangen sind, dass Menschen voneinander Wahrnehmungen haben, die sie dann in irgendein irgendeine Bedeutung einsperren, irgendwelche Erwartungen, die man gar nicht mehr erfüllen kann oder irgendwelche Vorwürfe, die man gar nicht mehr loswerden kann. Sieht man, wie viel, wie verheerend das auch sich auswirken kann, wenn wir da nicht genau genug hinschauen gelernt haben. Aus unserer Stammlehrrede möchte ich mal vorlesen, wie der Buddha das hier vergleicht. Angenommen, im letzten Sommermonat zur Mittagszeit erscheint eine Luftspiegelung oder eine Fata Morgana. Ein Mensch mit gutem Sehvermögen würde sie sehen, reflektieren, grundlegend untersuchen. Er würde sie im leer, hohl, substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte eine Luftspiegelung auch haben? Ebenso betrachtet eben ein Mensch in meditativer Übung mit klarem Geist, sieht, reflektiert und untersucht grundlegend diese Daseinsfacette der Wahrnehmung. Und da würde sie ihm leer, hohl und substanzlos erscheinen. Welche Substanz könnte eine Wahrnehmung auch haben? Bhikkhu Bodhi hat das mal ganz schön gesagt in seinen Anmerkungen zur Übersetzung dieser Lehrrede. Eine Luftspiegelung oder eine Fata Morgana ist jetzt auch nicht etwas, was eine hundertprozentige, eine Luftspiegelung ist nicht etwas, wo gar nichts vorhanden ist. Ja, es kommen bestimmte, ich weiß nicht, müsste man wen fragen, der sich damit auskennt, wie sowas genau zustande kommt. Aber es gibt gewisse physikalische Effekte, die dazu führen, dass dieses Phänomen stattfindet. Und das ist gerade bei der Übung mit der Wahrnehmung, ist mir aufgefallen, für viele Menschen so ein Stolperstein, weil sich dann ganz schnell die Frage stellt, ja, was will der Mönch da jetzt? Gibt es vielleicht keinen Gong-Schlegel? Will er mir jetzt damit beweisen, dass es in Wirklichkeit gar nichts gibt oder gibt es das schon? Und diese Frage ist überhaupt nicht das, worum es geht. Es ist keine absolute Frage um Existenz oder Nicht-Existenz der Dinge, ne? Sondern darum, dass wir untersuchen wollen, verhalten sich die von uns so erlebten Dinge wirklich, wie Dinge sich verhalten sollten. Und zwar, dass sie statisch, unveränderlich einfach in sich ruhen. Oder ist es nicht so, dass wenn wir das genauer untersuchen, wir bemerken, dass die Wahrnehmung ein Prozess der ständigen Veränderung ist. Selbst wenn ich eine halbe Stunde da drauf schaue und sich der nicht einen Millimeter bewegt, ist in meinem Erleben das trotzdem ein ständiger geistiger Prozess, der immer wieder seine Aufmerksamkeit dahin steckt und immer wieder sagt, ja, das ist ein Konflikt, ja, das ist ein Konflikt. Also die Erfahrung des Wahrnehmens ist ein Fluss der Unbeständigkeit wie alles andere. Und wie das bei einer Fata Morgana eben auch so ist, also es ist, finde ich, wieder ein ganz tolles Beispiel, weil der letzte heiße Sommermonat zur Mittagszeit, das produziert auch schon so eine Stimmung von Hitze und vielleicht großem Durst, wo man dann vielleicht noch viel leichter gewillt ist, eine Fata Morgana für eine tatsächliche Landschaft mit Palmen und Wasserquelle und sowas zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, manchmal an heißen Tagen gibt es das so auf der Teerstraße, ne, dass man irgendwo einen halben Kilometer vor sich dann tatsächlich dieses Flimmern bemerkt. Und wenn man es nicht wüsste, könnte man tatsächlich glauben, da steht Wasser auf der Fahrbahn und könnte dann womöglich hinrennen und versuchen, da seinen Durst zu stillen. Was dann nur darin enden würde, dass man irgendwann erschöpft zusammenbricht, weil das Wasser immer vor einem entweicht. Was wir auch kennen, wenn wir schon bei den griechischen Mythologien sind, die schöne Geschichte, also schön ist sie eigentlich nicht, sondern ziemlich brutal. Wenn die griechischen Götter mal zornig waren, da würde ich euch empfehlen, legt euch nicht mit denen an, das kann übel ausgehen. Und der arme Tantalus, ich weiß gar nicht, was er verbrochen hat, aber die Strafe war dann, dass er kniehoch im Wasser steht, unter einem Apfelbaum, der voller reifer Äpfel hängt. Klingt erstmal noch nicht so schlimm. Nur immer, wenn er Wasser trinken wollte und sich zum Wasser runtergebeugt hat, dann ist das Wasser so quasi vor seiner Hand zurückgewichen. Und immer, wenn er einen Apfel pflücken wollte, dann ist der Zweig des Apfelbaums immer so ganz gemein vor ihm zurückgewichen. Und ein bisschen ähnlich ist das mit dieser Wahrnehmung. Wir schaffen in unserer Vorstellung ein Ding und mit dem Aufgreifen, das haben wir ja auch schon so mal ganz genau übersetzt, könnt ihr euch erinnern, das hieß ja dann so an sich nahe heranholen. Na, wir wollen dann wirklich dieses Ding erleben oder es, wenn es sich um eine Wahrnehmung über unser Inneres hält, wollen wir das vielleicht sein, wollen wir uns damit identifizieren und das Gesetz der Unbeständigkeit zieht uns aber wieder zwischen den Fingern durch und wir erleben wieder einen neuen Moment, den wir wieder neu wahrnehmen und wo wir wieder denken, ja vielleicht ist da ja jetzt etwas zu finden, was mir als beständiges Ich, als beständiges Ding entsprechen würde. Vielleicht ein interessanter praktischer Hinweis dann auch für unsere meditative Beschäftigung damit. Es hat meditative Betrachtung der Wahrnehmung auch so ihre Tücken, ähnlich wie wir das bei der Empfindung erlebt haben oder eben allgemein zu erleben ist, nur ein bisschen andersrum. Ich habe gestern gemeint, zumindest ist das in meiner Erfahrung so, dass das Schwierige an der Arbeit mit der Empfindung ist, dass es eben immer diese emotional provozierende, diesen Einfluss auf uns hat. Ja? Und dass es deswegen wichtig und sehr hilfreich ist, wenn man ein gewisses Maß an geistigem Gleichmut oder an Ausgeglichenheit mitbringt, wofür eben auch die Ruhemeditation sehr hilfreich ist. Nicht nur, weil der Geist dann einfach ruhig wird, sondern auch, weil wir, wenn wir in der Ruhemeditation ab und zu mal was Schönes und was Angenehmes erleben, unser Hunger nach angenehmen Sinneseindrücken auch ein bisschen milder wird. Ja, wenn man weiß, ich habe zu Hause was zu essen, dann muss ich nicht irgendwie den Supermarkt leer kaufen. Also wenn ich weiß, ich kann in meiner Ruhemeditation, kann ich es mir gut gehen lassen, dann ist die Verzweiflung auf der Suche nach angenehmen Sinneseindrücken automatisch ein bisschen gemildert. Und das kann auch schon sehr dabei helfen, dann die Empfindungen, die angenehmen, die unangenehmen, viel gelassener zu betrachten und sich zu sagen, ja, die kommen und gehen, ich muss da jetzt nicht groß aufspringen. Und die Schwierigkeit, die Wahrnehmung als das zu sehen, was sie ist, nämlich eben nur als eine geistige Projektion, die auch wieder demselben Verlauf des Entstehens und Vergehens unterworfen ist, ist, dass wir da eben so eine starke Stabilität drin spüren. Und dass wir uns immer von der Stabilität, die diese Wahrnehmung ausstrahlt, überreden lassen, uns nur auf die Dinghaftigkeit dieser Wahrnehmung zu konzentrieren. Ja, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen theoretisch, aber in der Meditation werdet ihr das dann, denke ich, ziemlich schnell verstehen, was ich meine. Das ist einfach, also die zweite Qualität, um die es mir jetzt hier geht, ist tatsächlich diese gestern auch schon erwähnte Einspitzigkeit oder diese Qualität des Nicht-Abrückens von einem gesetzten Thema, die für einen konzentrierten Geist eben auch ganz maßgeblich ist. So das eine, das Emotionale ist das Gleichmütige und eher das die Technik, ja, die Kraft, die dadurch entsteht, ist dann diese Einspitzigkeit oder diese Ausgerichtetheit, ne? Konsequenz im Ausgerichtetsein. Und das ist ganz wichtig, um eine Wahrnehmung als unbeständig zu erkennen. Ne? Sonst folgt unser Zeiger der Aufmerksamkeit quasi vom Anfang bis zum Ende immer der stabilen Komponente unserer Wahrnehmung. Ah ja, genau, das ist ein Apfel, ich weiß es genau, das ist ein Apfel. Schwupps, ist schon wieder eine neue Wahrnehmung, aber die ganzen 10 Sekunden, während wir den Apfel wahrgenommen haben, hatten wir das Gefühl, ich erlebe die ganze Zeit ein etwas Beständiges. Quasi als ob die 10 Sekunden gar nicht stattgefunden hätten. Wenn aber unser Geist nicht immer so hin und her schwimmt, sondern wirklich gerade und stabil steht und sehen kann, was an ihm vorbeigeht, dann haben wir eine Möglichkeit zu sehen, dass das, was wir Wahrnehmung und Ding und Bedeutung nennen, in Wirklichkeit nur ein Prozess ist, der an uns vorbeifließt. Ein Prozess ist, der ständig immer wieder noch einen neuen Erlebnismoment hervorbringt und einen neuen, und wo auch immer der letzte quasi dann da wieder vom Thron gestoßen wird, weil ja sofort wieder was Neues nachkommt. Und in unserer Praxis werden wir es praktisch ganz einfach so machen, wie wir es bisher gemacht haben, dass wir versuchen, anstatt Wahrnehmung einfach so geschehen zu lassen, sie beim Namen zu nennen. Dass wir jedes Mal, wenn wir merken, der Geist formt eine Wahrnehmung, und da vielleicht so als kleiner Tipp, man muss da jetzt nicht möglichst schnell, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht möglichst schnell das immer abschneiden. Ne? Sonst kommt man vielleicht gar nicht dazu, das auch wirklich zu beobachten. Es gibt ein schönes Gleichnis vom Buddha, man soll, wenn man die Schlange fangen will, die in einem Termitenhügel sich versteckt hat, soll man alle Löcher verschließen bis auf eines, und wenn es dann rauskommt, dann soll man sie direkt hinterm Kopf packen. Ja? Aber nicht schon irgendwie an der Nase packen, sondern der Kopf muss schon auch rauskommen. Aber natürlich, wenn man sie dann erst dann, wenn man zu spät ist und sie am Schwanz packt, dann hat man natürlich den richtigen Moment verschlafen. Ja? Also zum Glück passiert nicht so was Dramatisches, wenn wir das einmal nicht schaffen. Wir werden dann nicht gleich irgendwie tot umfallen. Aber wir sehen halt dann, sobald wir eine Wahrnehmung nicht rechtzeitig erwischen, hat sie uns schon ihre Geschichte erzählt, und da sind wir schon dabei, dieser Bedeutung Glauben zu schenken und uns da in irgendeine Geschichte reinziehen zu lassen. Also anstatt zu sagen, aha, da ist eine Sitzunterlage und Gesine sitzt es aber da hinten, drum ist sie da jetzt leer und so weiter und so weiter. Merke ich, da will eine Wahrnehmung entstehen, und sage, eine Wahrnehmung, und noch eine Wahrnehmung und wieder eine Wahrnehmung. Also die ganz Gerissenen von euch werden sich jetzt vielleicht gedacht haben, ja, das ist ja dann auch eine Wahrnehmung, und das stimmt. Also es ist so, wir müssen uns das so vorstellen, wir sind jetzt hier wie, einmal, wenn ihr mir diesen Vergleich verzeiht, ist es so, als ob wir in einem Gefängnis sind, aus dem wir ausbrechen wollen. Und die einzigen Mittel, die wir zur Verfügung haben, um aus diesem Gefängnis auszubrechen, sind so die Feilen, die es vielleicht in der Gefängniswerkstatt gibt. Da müssen wir eine von denen nehmen, um unsere Gitterstäbe durchzufeilen, und dann haben wir auch eine Möglichkeit, da rauszukommen. Ja, und so verwenden wir diese eigentlich ja jetzt von mir als so verblendete Wahrnehmung, die von mir so als so verblendet geschilderte Wahrnehmung, verwenden wir, um die Wahrnehmung zu entlarven. Also wir programmieren das uns so selber sozusagen um, dass wir immer wieder dieselbe Wahrnehmung setzen, dass wir immer sagen, aha, das ist eine Wahrnehmung, und aha, das ist eine Wahrnehmung. Und dadurch wird es uns möglich zu sehen, wie illusionär es gewesen wäre, wenn wir diesen Wahrnehmungen gefolgt wären. Auch das Sehen der Unbeständigkeit übrigens ist eine Wahrnehmung. Der Buddha nennt das auch ganz unromantisch Anicca-Sanya, also die Wahrnehmung der Unbeständigkeit. Also wir richten die Fähigkeit unseres Geistes, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, in der Situation dann nutzen wir das, um diese Tatsache, dass alles, was wir erleben, einem permanenten Entstehen und einem permanenten sich Auflösen unterworfen ist, um das einfach zur Wahrnehmung zu bringen. Sozusagen eine sich selbst auflösende oder die eigene Macht der Illusion auflösende Wahrnehmung. Dazu gibt es auch eine ganz wunderbare Lehrrede in auch der gruppierten Sammlung, selbes Kapitel 22, die Lehrrede Nummer 102 ist das. Die heißt auch schon so, die Wahrnehmung der Unbeständigkeit. Da zitiere ich den Buddha aus dieser Lehrrede: Wird die Wahrnehmung der Unbeständigkeit entfaltet und gepflegt, beseitigt sie alles sinnliche Verlangen, alles Daseinsverlangen, alle Unwissenheit, sie entwurzelt allen Bin-Stolz, also den Stolz, der sich anfühlt, so wie ich bin. Die von euch, die sich denken, ja, das geht mir jetzt aber doch ein bisschen zu schnell, möchte ich das überhaupt, mein ganzes sinnliches Verlangen und mein ganzes Daseinsverlangen loswerden, die kann ich beruhigen, das geht nicht so von heute auf morgen. So, wenn ihr an dem Punkt kommt, wo ihr es wirklich loslassen könnt, dann seid ihr auch schon an dem Punkt, wo ihr es loslassen wollt. Ich zitiere weiter den Buddha: Und wie wird die Wahrnehmung der Unbeständigkeit entfaltet und gepflegt? Da versteht ein Meditierender oder eine Meditierende, das ist Körperlichkeit, das ist das Entstehen der Körperlichkeit, das ist die Auflösung der Körperlichkeit. Das ist Empfindung, das ist das Entstehen der Empfindung, das ist die Auflösung der Empfindung. Das ist Wahrnehmung, das ist das Entstehen von Wahrnehmung, das ist das die Auflösung der Wahrnehmung und so weiter mit den anderen beiden Daseinsfaktoren auch. Also im Prinzip genau das, was wir jetzt machen. Wir wollen zuerst verstehen, was ist diese Wahrnehmung? Jetzt nicht theoretisch, intellektuell, sondern ganz praktisch hier in unserem Erleben. Was ist Wahrnehmung? Und was ist das Entstehen von Wahrnehmung? Kann ich das beobachten, dass Wahrnehmung immer wieder neu entsteht? Und kann ich in meinem eigenen Erleben bestätigen, dass sich das immer wieder auflöst? Da gibt es in der Lehrrede noch ein paar ganz schöne Gleichnisse, die ich gern immer wieder zitiere. Also waren die letztes Mal auch dran, im letzten Kurs? Könnt ihr euch erinnern? Wer war denn da letztes Mal? Zum Beispiel ein Gleichnis mit dem Büschel Mangos, könnt ihr euch an das erinnern? Gab's nicht. Gut, dann gibt es jetzt die Mangos. Also wie erntet man Mangos? Hat jemand schon mal einen Mangobaum live erlebt? Ja? Wie wachsen diese Früchte so ähnlich wie Trauben, nur halt natürlich viel größer und so büschelweise. Da hängt ein Stängel runter und da hängen dann 5-6 Mangos dran. Und die erntet man jetzt, indem man ganz oben den Stiel, an dem alle dranhängen, abschneidet und das ganze Büschel mitnimmt. Ja. Ist das klar, was damit gemeint ist? Also wie machen wir uns frei von Dukkha, frei von Anhaften oder hier frei von diesen verschiedenen Arten des Verlangens und von dieser Ich-Einbildung. Na, wir müssen nicht jetzt jede Lebenssituation durchspielen und alles ausprobieren. Wir müssen nur verstehen, dass alles aus diesen fünf Daseinsgruppen gemacht ist. Und dann können wir sozusagen das Verlangen am Stiel abschneiden. Und alle Mangos kommen mit. Man muss nicht jede einzelne runterpflücken. Also wenn man vielleicht, wenn man so im praktischen Leben, vielleicht erst war man ein Taxifahrer und dann denkt man sich, Taxifahrer, das ist nichts für mich und jetzt probiere ich mal Schreiner oder ich möchte lieber ein Mönch sein oder lieber ein, was weiß ich, ein Rockstar, keine Ahnung. Und immer, das ist aber immer nicht so ganz das Richtige. Und dann denkt man, ja, vielleicht habe ich das Richtige halt noch nicht gefunden. Dann irgendwann kommt man vielleicht drauf, das Problem war die Vorstellung, dass es dieses eine ganz Richtige gibt, was da, wo ich dann von früh bis spät immer nur 100% glücklich bin. Wenn man drauf, ah ja, das war ja nur, eigentlich war das ja nur eine Vorstellung, die mich dazu getrieben hat, immer noch eins auszuprobieren und noch eins auszuprobieren und noch eins. Also so kann man die Mangos quasi, kann man sich das Pflücken vieler einzelner Mangos ersparen, wenn man versteht, dass die alle am selben Stamm hängen. Aber es gab noch andere schöne Gleichnisse, zum Beispiel das mit dem Pflug. So wie ein Reisbauer, wenn er seinen Acker pflügt, gleichzeitig all die kleinen Wurzeln, die in dem Boden sind, gleich mitpflügt und mit zerpflügt. Ne, so müssen wir uns jetzt nicht Gedanken machen, wie kann ich jetzt jedes einzelne Verlangen durchtrennen, das Verlangen nach Schokolade und nach Musik und nach diesem und jenem. Sondern dadurch, dass wir verstehen, dass das, woraus all unser Leben gemacht ist, dass das unbeständig ist, dass da Verlangen nichts bringt, dann können wir quasi generell loslassen. Ja, was nicht heißt, dass ihr dann eure Schokolade nicht mehr essen dürft oder eure Musik nicht mehr hören dürft. Aber vielleicht müsst ihr sie nicht mehr hören. Das ist ja immer eine Frage der Freiwilligkeit. Da haben wir noch ein ganz schönes Gleichnis von einem Kaiser, der, wie war das? Genau, ein Kaiser und die ganzen kleineren Fürsten, die alle jetzt dem Kaiser dienen. Und da haben wir auch schon in der Metta-Vihara mal in unserer Dhamma-Gesprächsrunde darüber diskutiert. Das kann man auf verschiedene Arten verstehen. Ich verstehe es jetzt zum Beispiel so, dass alles, was wir hier, alles, was wir so anstellen in unserem Leben als spirituell lebende Menschen oder uns Menschen, die uns weiterentwickeln wollen, Menschen, die das Dhamma praktizieren, da üben wir Großzügigkeit und machen Metta-Meditation und alle möglichen verschiedensten Sachen, beruhigen unseren Geist und machen so Kurse wie hier. Das sind alles diese Fürsten, die dem einen großen Kaiser dienen, und zwar der Wahrnehmung der Unbeständigkeit. Das ist quasi diese Wahrnehmung der Unbeständigkeit hat quasi eine universelle Macht, mit der wir alles in diesem Universum erreichen und befreien können. Was sich ganz gut anbietet, in der Meditation ist, in der Sitzmeditation, dass wir auch das Ein- und Ausatmen, dass wir damit mal anfangen. Das sind zwei so ganz ähnliche Vorgänge, für die wir aber zwei unterschiedliche Wahrnehmungen haben können. Das Einatmen, das Ausatmen, das Einatmen, das Ausatmen. Ja, und auch sehr gut zu sehen, dass das in Wirklichkeit ein Prozess ist. Ich kann da jetzt dazu sagen, das ist das Einatmen, aber ist das wirklich so ein Ding, das ich in der Hand halten kann, oder ist das nicht in Wirklichkeit und dann wieder und das ist in Wirklichkeit so, wie wir das erleben. Ne? Und da kann man schön sehen, diesen Kontrast zwischen der Geist, der sagt, das ist so und sowas, und der Geist, der genau hinschaut und dann merkt, ja, eigentlich ist es doch was Fließendes. In der Gehmeditation das Gleiche. dann machen wir ja auch immer so schöne kleine Portionen, schrittweise, linker Schritt, rechter Schritt, könnte man auch gut als eine Wahrnehmung sehen. Und das könnt ihr so als euer Grundgerüst oder als euer Basislager für das Betrachten der Wahrnehmung hernehmen. Und wenn ihr dann einen Vogel zwitschern hört oder jemand mit dem Taschentuch raschelt neben euch, ja, dann ist das eigentlich wunderbar, weil vielleicht war das ständige nur, wenn es nur die zwei Wahrnehmungen gibt, einatmen und ausatmen, kann das sein, dass der Geist irgendwann sagt, ja, jetzt habe ich es kapiert und jetzt wende ich mich mal wichtigeren Dingen zu, wie der Tatsache, dass da jemand raschelt, obwohl er eigentlich still sitzen sollte. Und dann geht der Geist schon wieder in seine gewohnten Geschichten rein. Ne? Das Schöne ist immer, sobald wir uns nur daran erinnern, dass wir eigentlich diese Übung machen wollten, finden wir mit Garantie wieder ein Meditationsobjekt. Also da besteht im Normalfall kein Mangel, weil irgendeine Wahrnehmung findet gerade immer statt. Und ihr könnt natürlich auch gerne mal so kleine Exkursionen machen heraus aus diesem Momentanen, es raschelt und ich atme und ein Vogel zwitschert, in ein bisschen die ausgedehnteren Wahrnehmungsschichten, dass ihr vielleicht einmal merkt, ich habe doch eigentlich die ganze Zeit, wo ich hier rumlaufe, immer wieder die Wahrnehmung, ich bin jetzt hier im Retreat. Und darum muss ich mich irgendwie so und so verhalten. Und vielleicht merkt ihr schon, ihr bewegt euch insgesamt anders oder schaut anders rein oder sowas, nur weil da so eine Wahrnehmung drüber gestülpt ist, ich bin jetzt ein Retreat-Teilnehmer. Oder, also das gibt es ja in unzähligen Varianten. Ja, ich bin ein Geschlecht, dem wir uns zugehörig fühlen, eine Altersstufe, der wir uns zugehörig fühlen, ein Familienverhältnis, das irgendwie uns ganz stark ausmacht und. Und spannend zu sehen, wie das immer mit der Verbindung verknüpft, dann für je mehr das mit einer Empfindung verknüpft ist, umso überzeugender tritt das Ganze auf. Okay. Ich habe jetzt so die Wahrnehmung, alles gesagt zu haben, was ich sagen wollte. Und wir machen eine kleine Pause. Also eine mittlere Pause. Eine 10-Minuten-Pause. Ja? Vielen Dank.